Ja, der Redner hatte heute keinen langen Weg. Wir freuen uns darauf, den Vortrag zu hören. Ergreift das wirkliche Leben und Bruder Matthias Kotsianopoulos wird uns damit dienen.
Seifenblasen. Habt ihr gesehen, wie sie geglänzt haben? Wie sie schwebten? Wie genial sie doch aussahen, nicht wahr? Aber wo sind sie hin? Sie sind nicht mehr da. Was haben diese Seifenblasen, die wir gerade gesehen haben, mit der Meinung der Menschen oder vieler Menschen über das wirkliche Leben gemeinsam? Wie das Leben wohl aussehen sollte? Wie sieht denn die Ansicht der Menschen über das wirkliche Leben aus? Was denken denn viele Menschen darüber? Naja, beispielsweise, hey, kennst du den Herrn? Der hat doch diese geniale Firma, der scheffelt Millionen. Sein Haus, sein Auto, sein Boot, seine Frauen. Hast du die gesehen? Also, der Mann lebt, der hat es geschafft. Was der erreicht hat, das will ich auch. Oder Sprüche wie, wohnst du noch oder lebst du schon? Hast du nichts, bist du nichts. Das alles zeigt uns, ja, wonach die Welt trachtet, wonach viele Menschen trachten. Nach Vergnügungen, nach Sex, Alkohol, nach Geld und nach Karriere. Das ist das Leben, was uns die Welt verkaufen möchte. Kann das aber echt das wirkliche Leben sein? Ist es das, was das Leben wirklich ausmacht? Nun, wenn wir mal einige befragen und sprechen lassen, die es wirklich geschafft haben, dann kommen wir ja zu einer anderen Meinung. Ein bekannter Popstar sagte einmal, Glück hat nichts mit Geld zu tun. Manchmal fühle ich mich, als könnte ich mein ganzes Geld weggeben. In meinen dunkelsten Momenten glaube ich, dass mein Leben leichter wäre, wenn ich nur noch 100 Euro in der Tasche hätte. Ich könnte dann als freier Mann durch die Straßen gehen und das ruhige Leben führen, nach dem ich mich sehne. Der Milliardär Ross sagte einmal zu seinen Studenten, wenn man viel Geld hat und viel verdient hat, eine Menge Sachen sich kauft, Fakt ist, Schüler, nichts davon wird ewig bleiben. Die Dinge machen einfach nicht glücklich, sagt ein Milliardär. Und wollen wir noch jemanden sprechen lassen? Der Milliardär, naja, man kann sagen, der sich alles leisten konnte, was vor seinen Augen vorbeikam. Und wenn wir Prediger hören, dann fällt den meisten Zeugen Jehovas schon auf, wer das sein könnte. Prediger 2, Vers 10 und 17 möchten wir dazu gerne einmal lesen. Prediger 2, die Verse 10 und 17. Und sehen, wie der Salomo so darauf kam, nachdem er alles erreicht hatte. Er sagt in 10, und irgendetwas, was meine Augen forderten, enthielt ich ihnen nicht vor. Ich hielt mein Herz nicht zurück von irgendwelcher Art Freude, denn mein Herz war freudig wegen all meiner harten Arbeit. Und das wurde mein Teil von all meiner harten Arbeit. 17, und ich hasste das Leben. Weil die Arbeit, die unter der Sonne getan worden ist, von meinem Standpunkt aus unglücklich war. Denn alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Seifenblasen, ein Haschen nach Wind. Salomo hat es auch erkannt. Nichts bleibt übrig. Ja, diese Menschen, die es echt zu etwas gebracht haben, kamen zu diesem Schluss. Geld. Vergnügungen, diese Dinge haben ein Ende und können nicht wirklich das echte, wirkliche Leben bedeuten. Seifenblasen glänzen. Sie waren faszinierend für uns. Sie sehen schön aus. Doch irgendwann zerplatzen sie und es bleibt nichts weiter übrig außer ein Tropfen, der dann auch noch verdunstet. Dieses angeblich angenehme Leben, dieses wirkliche Leben gleicht einer dieser Seifenblasen. das kann und ist nicht das wirkliche Leben. Frage ist aber, was ist es denn? Welche Alternative haben wir zu diesem wirklichen Leben? Der Apostel Paulus spricht von diesem Leben und schlagen wir dazu einmal 1. Timotheus 6, Vers 19 auf. 1. Timotheus 6, Vers 19. Dort spricht er dieses Leben direkt an. Er sagt, indem sie für sich sichere Schätze sammeln als vortreffliche Grundlage für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben fest ergreifen. Gut, hier spricht er das wirkliche Leben an. Aber was ist das wirkliche Leben? Vers 12 gibt uns die Antwort. Er sagt, kämpfe den vortrefflichen Kampf des Glaubens, ergreife fest das ewige Leben. Und das ist das wirkliche Leben, ein ewiges Leben. Und jetzt mag sich vielleicht jemand fragen, ewiges Leben, was ist denn das? Nun, wenn wir anfangen, die Bibel zu studieren, dann werden wir merken, dass es ein Leben ist ohne Tod, ohne Krankheit, ohne Arbeitslosigkeit, ohne Leid, ohne Schmerz. Ein vollkommenes Leben unter gerechten Umständen für immer. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Die Meinung der Welt über das wirkliche Leben endet mit dem Tod und mit leeren Händen. Die Ansicht der Bibel über das wirkliche Leben hat kein Ende. Und wir haben die Hände voll, voll mit den Segnungen Jehovas. Ist es nicht beruhigend zu wissen, dass das wirkliche Leben eher einen Diamanten gleicht, anstatt einer Seifenblase? Was müssen wir aber tun, um dieses wirkliche Leben, dieses Paradies zu erreichen, wenn es doch so wertvoll ist? Was müssen wir tun? Der Paulus hat es gesagt, wir haben es gelesen, wir müssen das ewige Leben, das wirkliche Leben fest ergreifen. Eine Grundlage legen für die Zukunft. Was kann man denn so alles ergreifen? Nun, beispielsweise die Initiative oder eine Chance kann man ergreifen. Oder etwas Materielles. In jedem Fall steckt Aktivität dahinter. Wenn wir mal so überlegen, gibt es etwas in unserem Leben, etwas sehr Kostbares, wo wir jede Initiative ergriffen haben, um es zu bekommen? Wer von euch ist verheiratet? Ist die Frau oder ist unser Mann nicht wirklich eine Kostbarkeit? Haben wir nicht damals alles unternommen, um diese Frau zu bekommen oder den Mann zu bekommen? Jede Initiative ergriffen, um sie näher kennenzulernen, um herauszufinden, ob es die wirkliche Frau ist für unser Leben? Und das ist der erste Schritt, wie wir das wirkliche Leben ergreifen können. Johannes 17, Vers 3 schlagen wir dazu einmal auf. Johannes 17, Vers 3. Der erste Schritt, um das ewige Leben fest zu ergreifen. Hier sagt Jehova oder Jesus Christus, dies bedeutet ewiges Leben, dass sie fortgesetzt Erkenntnis in sich aufnehmen, über dich, den allein wahren Gott, und über den, den du ausgesandt hast, Jesus Christus. Ja, das ist der erste Schritt, die Kennlernphase. Jehova möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir herausfinden, was für ein genialer, großartiger Schöpfer er doch ist. Und dass wir dann durch ihn, durch ein Studium der Bibel herausfinden, auch dass nur durch das Losgossopfer es möglich geworden ist, dieses ewige Leben zu ergreifen. Das ist der erste Schritt. Der zweite, Jakobus 2, Vers 14. Jakobus 2, Vers 14. Hier steht, wobei ihr nicht wisst, was euer Leben morgen sein wird. Denn ihr seid ein Dunst, der für eine kleine Weile erscheint und dann verschwindet. Und ich glaube, ich bin falsch gerade. Ja, ich bin bei 4. Von welchem Nutzen ist es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Dieser Glaube kann ihn doch nicht etwa retten? Und ihr stellt euch einmal vor, damals eure Verlobte ruft euch an, du Schatz, ich habe da noch so einen Schrank bei mir zu Hause und ich muss den unbedingt in die neue Wohnung bringen. Mein Papa ist schon da, aber er ist einfach zu schwer. Und du am Hörer, Also momentan, Schatz, ist ungünstig. Läuft gerade ein schöner Film im Fernsehen. Und danach ist noch Fußball. Könntest du nicht deinen Bruder fragen? Nein, ne? Aus Liebe würden wir doch noch mit dem Hörer in der Hand zur Tür springen, ins Auto steigen und losfahren, weil wir sie lieben. Und die Liebe können wir beweisen durch Werke. Und dadurch sieht unsere Frau oder unser Mann, dem liegt was an mir, der liebt mich. Und so möchte es auch Jehova. Zwar weiß er, was in unserem Herzen vorgeht, aber er möchte sehen, was wir für unseren Glauben tun. Werke. Ja, und wenn Jehova quasi sagt, hey, wir brauchen dich beim Verkündigen der guten Botschaft. Kannst du nicht helfen? Aus Liebe zu Jehova, wir haben ihn kennengelernt, was er von uns möchte. Natürlich helfen wir im Predigtwerk. Taten sprechen lauter als Worte. Und das war der zweite Schritt. Und der dritte? Naja, vielleicht mit einem Puls von 200. Vielleicht mit Tränen in den Augen. Kam vielleicht dann aus der wohl nervösesten Stimme die bekannteste Antwort auf die wohl bekannteste Frage der Welt. Wollen Sie, Herr XY, mit der hier anwesenden Frau YZ die Ehe eingehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Der Standesbeamte stellt dann fest, dass Sie nunmehr kraftgesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Mit diesem Gelübde haben wir unseren Ehepartner versprochen, für immer an seiner Seite stark zu sein. Und das ist der dritte und wichtigste Schritt. Vielleicht mit Tränen in den Augen, vielleicht mit einem Puls von 200, sprechen wir dann vielleicht ein Gebet, vielleicht das Gebet unseres Lebens zu unserem Schöpfer, wo wir uns ihm hingeben, wo wir Jehova versprechen, Jehova, ich möchte dir für immer und ewig dienen. Dein Willen zu tun ist ab sofort mein Wille. Das ist unabdingbar. Und das können wir dann durch die Taufe auch noch öffentlich zeigen. Jetzt sind wir verheiratet. Jetzt kommen wir zur Arbeit wieder. Nach den Flitterwochen, die Kollegen kommen. Was? Du hast geheiratet? Jetzt bist du versklavt. Es gibt doch so viele andere Frauen. Mensch, bist du verrückt? Jetzt heißt es nur noch, bring den Müll raus, zieh die Schuhe aus, pass aufs Kind auf und dann räum hier auf. Wie gut doch, dass wir in solchen Momenten genau wissen, dass wir wussten, was wir tun, dass wir aus Liebe geheiratet haben und wissen, welche Pläne wir haben. Wie gut, dass wir davon überzeugt sind in solchen Momenten. Sie wollen unser Herz, ja, verräterisch machen. Und das ist ein wichtiger Aspekt in Bezug auf das wirkliche Leben, es weiterhin fest zu ergreifen. Das ist gar nicht so leicht. Viele unter uns dienen Jehova schon seit langem, haben dieses Leben schon lange ergriffen. Doch viele Dinge können dazu beitragen, dass man diesen Griff löst. Und man kann diesen Griff auch an etwas, ja, man kann daran auch etwas festhalten. Vielleicht ein Seil, ein Rettungsseil. Und was möchte Satan? Satan möchte an diesem Rettungsseil fettiges Öl dazwischen bringen. Er möchte, dass wir abrutschen, dass wir keine Kraft mehr haben, festzuhalten. Was ist dieses fettige Öl? Nun, es besteht aus zwei Komponenten. Einmal durch fleischliche Begierden. Ein Wachtum sagte hierzu, was sind aber fleischliche Begierden? Dazu gehören unter anderem der Wunsch, reich oder angesehen zu sein, unmoralisches sexuelles Verlangen und die Wünsche, die mit Neid und Habsucht zusammenhängen. Fakt ist, sie höhlen unser Verhältnis zu Gott aus und gefährden somit unsere christliche Identität. Fettkomponente 1. Komponente 2 dieses fettigen Öles ist die Begierde der Augen. Wodurch wurde denn Eva damals verleitet? Na klar, durch Satan. Aber sie sah sich den Baum immer wieder an. Wie schön. Ach, das muss so lecker sein. Ja, nach dem Sehen kamen die Taten. Und die Taten führten zu einer großen, großen Sünde. Oder David. Klar, Frauen müssen sich waschen. Aber was tat er? Er schaute Bathseba zu, wie sie sich gewaschen hatte. Schauen, Wünsche, Taten. Und die Taten haben wiederum zu einer großen Sünde geführt. Satan sagt sozusagen heute zu uns, bist du verrückt? Du dienst Jehova? Schau doch dir doch mal die ganzen Frauen, die ganzen Männer, meine ganzen Autos an. Schau dir das alles an. Mein Luxus. Schau richtig hin. Dadurch möchte Satan unser Verhältnis zu Jehova aushöhlen. Und darauf dürfen wir nicht hier hineinfallen. Und Jehova gibt uns aber dafür immer wieder Hilfestellungen. Die erste Hilfestellung ist, um am geistigen und am wirklichen Leben festzuhalten, dass wir unseren Sinn auf die geistigen Dinge konzentrieren und unser Herz behüten. Nun, dadurch, dass wir viel studieren, viel über Jehova nachdenken, viel im Predigtdienst sind, füllen wir unser Herz mit diesen Dingen. Unser Herz ist nicht groß, deshalb sind dann keine Dinge mehr da, die Satan uns anbietet. Die zweite Hilfestellung ist die Frucht des Geistes. Was ist beispielsweise ein Teil der Frucht des Geistes? Nun, beispielsweise sind es Frieden, Freude, Freundlichkeit und auch Liebe. Warum hilft sie uns dabei? Ist es nicht so, dass wir in dieser kalten, rauen Welt, hasserfüllt, voll mit Kriegen, ist es da nicht leichter, am Geist, am wirklichen Leben festzuhalten, wenn wir Liebe, Freude, Freundlichkeit verspüren und auch ausstrahlen? Natürlich. Die dritte Hilfestellung, die uns Jehova gibt, ist, dass wir keine Liebe zur Welt aufbauen dürfen. Und das sagt er uns in 1. Johannes 2, Vers 15. Warum keine Liebe? Was macht denn Liebe, wenn wir verliebt sind? Man wird blind. Oder eine rosarote Brille hat man denn auf. Man weiß gar nicht mehr, was richtig ist. Ja, und hier schließt sich auch der Kreis. Die Liebe besteht aus zwei Komponenten. Aus der Begierde des Fleisches und aus der Begierde der Augen. Und wir haben gehört, wozu diese Begierden führen. Und im Vers 17 sagt Jehova uns, dass diese Welt sowieso vergehen wird. Diese Liebe zur Welt wird vergehen. Und daher hat es gar keinen Sinn, erst überhaupt darüber nachzudenken, ob es sich lohnt, ja, eine Liebe zur Welt aufzubauen. Die vierte Hilfestellung ist, dass Jehova weiß, dass wir in den kritischen letzten Tagen leben. Jehova kennt unsere persönlichen Probleme. Er weiß, wir sind krank. Er weiß, wir haben vielleicht einen geliebten Angehörigen durch den Tod verloren. Er weiß, wir haben finanzielle Probleme. Das weiß Jehova. Und deshalb die vierte Hilfestellung, sehr wichtig. Sprich mit mir, sagt Jehova. Bete zu mir. Kommuniziere mit mir. Das ist so wichtig für uns. Die Bibel sagt, Gott ist treu und er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern mit der Versuchung wird er auch den Ausweg schaffen, damit ihr sie ertragen könnt. Solch ein Gebet wird uns ausrüsten, weiterhin an diesem Seil, am wirklichen Leben festzuhalten. Die fünfte Hilfestellung ist, dass wir einen Geist der Selbstaufopferung an den Tag legen. Und das ist eigentlich nicht viel mehr, als wieder hingabegerecht zu leben. Dass wir weiterhin aktiv sind in der Theokratie. Dass wir unser Bestes geben im Predigtwerk. Dass wir keine Versammlung versäumen. Dass wir für unsere Brüder da sind, für unsere Familie da sind. Dadurch sind wir aktiv. Wer rastet, der rostet. Aber wer aktiv ist, bleibt geistig fit. Und dadurch helfen wir uns selber, am wirklichen Leben weiterhin festzuhalten. Das waren 5 kurze Punkte. Erstens, wir müssen unser Herz behüten. Fallen wir nicht auf Satans fettiges Öl herein. Niemals. Zweitens, wir müssen die Frucht des Geistes entwickeln. Drittens, keine Liebe zur Welt aufbauen. Vierte Hilfestellung, ständige Gebete zu Jehova. Und fünftens, einen Geist der Selbstaufopferung bekunden. Wie glücklich können wir uns doch schätzen, dass wir herausgefunden haben, dass das wirkliche Leben nicht seifenblasenähnlich ist, sondern einen Diamanten gleicht. Aber wie schade ist es doch tagtäglich mit anzusehen, dass die Menschen diesen Seifenblasen nachrennen. Macht uns das nicht traurig, zu sehen? Motiviert uns das nicht, ja, ihnen zu helfen? Ihnen zu helfen, herauszufinden, dass es eine grandiose Alternative gibt zu diesen Vergnügungen, zu diesen Geld und Karriere, ein wirkliches Leben im Paradies, eine Kostbarkeit. Helfen wir auch weiterhin den Menschen dabei und seien wir weiterhin so fleißig, wie wir es sind. Für ein Ehepaar ist es sehr wichtig, gemeinsame Pläne weiterhin zu haben. Naja, hey, wollen wir Kinder haben? Wie viele? Wie werden sie heißen? Was möchtest du, lieber Mädchen oder ein Junge? Wie werden wir wohl das Zimmer einrichten für sie oder ihn? Oder, du Schatz, wollen wir mal überlegen, ob wir unser Leben vereinfachen können, um vielleicht im Pionierdienst zu stehen? Hey, wollen wir nicht mal darüber nachdenken? Vorfreude pur. Dadurch lebt die Beziehung. Dadurch stärkt man seine Beziehung. Und genauso von großem Nutzen ist es heute, sich schon Gedanken über das wirkliche Leben zu machen. Darüber nachzusinnen, Was bedeutet das Paradies, dieses vollkommene Leben für mich persönlich? Jehova als der Geber des wirklichen Lebens hat solche tollen Pläne für uns geschmiedet. Freust du dich schon, wenn wir beide daran beschäftigt sein werden, die restlichen Trümmer des alten Systems wegzuschaffen? Hast du dir schon überlegt, wo du wohnen wirst im Paradies? Vielleicht am Strand, vielleicht in den Bergen. Wen willst du gerne sprechen? Moses? Jeremia? Wer ist dein Held aus der alten Geschichte der Bibel? Wir haben die Möglichkeit dann. Vorfreude pur, nicht wahr? Haben wir heute mit Angst oder Furcht zu kämpfen? Dann denken wir an morgen. Lesen wir beispielsweise Jesaja 11, die Verse 6 bis 9, wo es auszugsweise heißt, dass ein Säugling auf dem Loch der Kobra spielen wird. Gefahr, aber nicht in einer neuen Welt. Dort wird das möglich sein. Das wird es nicht mehr geben. Macht uns heute eine lästige Krankheit zu schaffen? Oder bleibt uns der Atem weg, wenn wir vielleicht mal zwei Schritte zu schnell gegangen sind, weil wir schon alt geworden sind? Denken wir doch an morgen. Denken wir an dieses schöne neue Leben, welches uns Jehova geben wird. Und bekommen wir Vorfreude, wenn wir beispielsweise Jesaja 33, Vers 34 und Jesaja 35, die Verse 5 und 6 lesen. Und wenn du das liest zu Hause, ja, vielleicht überlegen wir uns dann schon. Dann werde ich wieder Fußball spielen. Vielleicht werde ich wieder Basketball spielen können. Oder ich werde ein Wettrennen machen können mit meinen Freunden. Einfach mal so aus Spaß. Heute unvorstellbar. Aber welche Vorfreude können wir doch haben? Was hat Jehova nicht Grandioses durch dieses wirkliche Leben mit uns vor, nicht wahr? Ab und zu und immer öfter passiert es aber auch, dass wir einen lieben Angehörigen durch den Tod verlieren. Das macht uns traurig. Doch lesen wir einmal Johannes 5, Vers 28 gemeinsam. Und denken wir dabei an morgen. Johannes 5, Vers 28. Hier sagt Jesus, und er gibt uns eine riesige Vorfreude darauf. Wundert euch nicht darüber, denn die Stunde kommt, in der alle, die in den Gedächtnisgrüften sind oder auf den Friedhöfen sind, seine Stimme werden und herauskommen werden. Bis hierhin. Und was wird dann sein? Offenbarung 21 können wir dazu lesen. Offenbarung 21, die Verse 4, den Vers 4. Sehr bekannt, doch sehr ermunternd. 21, Vers 4. Und hier spricht Johannes durch Jesus über Jehova. Und er selbst wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Vorfreude pur. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein, denn die früheren Dinge sind vergangen. Das ist das wirkliche Leben. Kein Schmerz, kein Tod. Was für ein grandioser Unterschied zwischen dem wirklichen Leben, was uns die Welt anbieten möchte. Über diese Segnungen nachzudenken, über dieses wirkliche Leben, hilft jedem von uns, egal welche Probleme wir haben, weiterhin an diesem Rettungsseil, das uns Jehova hinhält, am wirklichen Leben festzuhalten. Da wir uns damals jede Mühe gemacht haben, um die Frau oder den Mann unserer Träume zu bekommen, konnten wir sie heiraten. Dadurch konnten wir ein geniales Leben miteinander führen oder führen es noch. Und wir haben auch Pläne geschmiedet, weil wir dadurch Vorfreude haben und unsere Ehe, unser Verhältnis, unsere Beziehung immer wieder stärken. Und genauso bittet Jehova uns, auch durch diesen Vortrag, ergreift weiterhin das wirkliche Leben. Lasst nicht los. Helft anderen weiterhin, dieses wirkliche Leben zu ergreifen, denn es ist so ein schöner Diamant. Lassen wir uns bitte von nichts auf dieser Welt tagtäglich niemals von diesem fettigen Öl und deren zwei Komponenten, die Begierden des Fleisches und die Begierden der Augen von Jehova, irgendwie abspenstig machen. Lassen wir niemals von Jehova los. Das wirkliche Leben zu ergreifen bedeutet zu leben.